Mo und die Raben von London, Ilse und Wilmus Kohn, 1962. Die Krise ist ja nun da und wir im unteren Bürgertum merken noch nichts. Während die, die schon immer nichts hatten, vorerst ihre Hartz-IV-Bezüge nicht gekürzt bekommen, leisten sich die unter Umständen von Kurzarbeit bedrohten Durchschnittsbürger gerade mit Hilfe der Abwrackprämie ein neues Auto. Aber Marx Hauptwerk, das Kapital, erlebt eine neue Renaissance, zumindest was die Absatzzahlen und ein paar herausgerissene Zitate, nicht aber zwangsläufig das Verständnis des Werkes betrifft. Und im Fernsehen wird über die Verstaatlichung von Banken und die Begrenzung von Managergehältern in der freien Wirtschaft diskutiert. Gleichzeitig leistet sich der Polizeiruf, umgangssprachlich Bullenschrei genannt, und Ostausgabe des Millionen vor die Fernseher rufenden sonntagabendlichen Tatorts billigste Sozialkritik. In der Folge Fehlschuss ließen Jugendliche in den Banlieues der Stadt Halle den Respekt vor den Staatsbeamten vermissen und versuchten ihr Stück vom Reichtum, den sie ja doch mindestens im Fernsehen zu sehen bekommen, in Form von Diebstählen abzuschneiden. Ihr Sozialarbeiter begründete das dann damit, dass sie eben von denen da oben vergessen worden wären. Bestätigt wird die Verankerung dieser Ansichten im unteren Drittel der Gesellschaft durch eine aktuelle Studie von Heidelberger und Göttinger Wissenschaftlern, die steigende Wut und Frustration sowie nicht nur das Fehlen jeder Zukunftszuversicht, sondern gar Fortschrittsangst in der Unterschicht konstatieren. Der Probleme und Fragen sind also viele, blödsinnig und unzulänglich erscheinende Antworten auch. Wenden wir uns heute also einem Kinderbuch zu, um das derzeitige Niveau der Diskussionen nicht zu unterschreiten. Mo und die Raben von London von Ilse und Wilmus Kohn, erschienen 1962 in der DDR, entwickelte sich in den Folgejahren zu einem Klassiker der DDR-Kinderliteratur und war zeitweise Pflichtlektüre für die Einheitsstufen der 6. Klassen der sogenannten Polytechnischen Oberschule. Der Roman beschreibt das Leben der Unterschicht im industrialisierten England. Die Familie Kling mit ihren 4 Söhnen und 3 Töchtern bildet die bescheidenen Möglichkeiten ab, die die Unterschicht bereithält. Der Vater ist arbeits- und illusionslos, seitdem keine Weber mehr gebraucht werden, sondern nur noch die Beaufsichtigung von Maschinen notwendig ist, die von billigen Lohnkräften, meist Kindern, übernommen werden kann. Sein Sohn Billy hat sich dem entzogen, indem er mit seiner Rabenbande von Diebstählen lebt. Der Älteste, Robin, arbeitet in der Fabrik, genauso wie sein jüngerer Bruder Joe und die Mutter. Becky muss ohne Lohn gegen Kost und Logis bei der Vermieterfamilie hausen, die vom Handel mit von Gips gestrecktem Mehl profitiert. Hier ist schon klar, für die Armen bleibt nur Dreck. 2 der Kinder treffen zufälligerweise Karl Marx, im Buch wie bereits im Titel meist Mo genannt, der ihnen hilft. Diese Begegnungen, aus denen sich, für die Entwicklung wie für den Fortgang der Geschichte unabdingbar, wenn sicher auch nicht wahrheitsgemäß, Freundschaft entwickelt, halten erhellende Momente für alle bereit. Der Mo ermuntert als Journalist während einer Fabrikinspektion, die die Einhaltung der Auflagen für Kinderarbeit kontrollieren soll, die natürlich nicht eingehalten werden, die Kinder sich zu wehren. Er trifft mit der klauenden Rabenbande zusammen und diskutiert mit den Kindern, ob ihr Weg der richtige ist. Umgekehrt lernen diese, dass Angehörige der Bürgerschicht nicht zwangsläufig Geld haben und an ihrer Ausbeutung interessiert sind und was Solidarität bedeutet. Außerdem wird Marxens Familie vorgestellt und einen hübschen Nebenstrang bilden die Märchen, die der Mo seinen Kindern erzählt. Und last but not least, natürlich taucht auch Friedrich Engels als bester Freund von Karl Marx auf. Und wenn zum Schluss klar ist, dass die Behauptung des Familienoberhauptes Kling, dass jeder Fortschritt ein Rückschritt für die Arbeiter sei, so eben nicht stimmt, dann schließt sich hier der Kreis zur anfangs zitierten Prekariatstudie, die krasse Fortschrittsangst konstatiert und gibt den Leserinnen und Lesern des Buches ein paar Antworten jenseits des gemeinen Volkswillens. Es war nicht leicht, für diese Sendung eine Leseprobe im Buch zu finden, die kein Pathos oder simplifizierende Schwarz-Weiß-Malerei enthält oder in belehrendem Ton zu uns spricht. Trotzdem ist Mo und die Raben von London ein spannendes Kinderbuch, welches einige der derzeit so beliebten und häufig kolportierten Volksmeinungen, warum die Welt so eingerichtet ist, wie sie ist und was man daran ändern müsste, damit sie besser wird, ad absurdum führt. Für interessierte Hörer und Hörerinnen, die sich für theoretische Grundlagen abseits des Kapitalismus interessieren und denen der direkte Einstieg in Karl Marx' unvollendetes Hauptwerk Das Kapital abschreckend erscheint, empfehle ich Bini Adamczaks kleinen Band Kommunismus, eine kleine Geschichte, wie endlich alles anders wird und Michael Heinrichs Kritik der politischen Ökonomie, die in der sowieso sehr empfehlenswerten Theorie-Org-Reihe des Schmetterling Verlags erschienen ist. Mo und die Raben von London von Wilmos und Ilse Kuhn ist derzeit nur antiquarisch erhältlich.
Schriller Lärm ließ alle aufhorchen. Wüstes Geschimpfe folgte, Angstschreie. Richard lief an Joe vorbei. Die Sally, er schlägt sie tot!« Joe fuhr aus seinem Halbdämmern auf und war sofort hellwach. Er wusste, dass die 12-jährige Sally seit Tagen mit Fieber in die Spinne kam, dass sie sich nicht schonen konnte, weil sie eine schwerkranke Mutter zu Hause hatte und auch der Vater ohne Arbeit war. Joe und Sally waren befreundet. Rasch belud er sich mit einem Packen defekter Spindeln und lief in Sallys Reihe. Das Mädchen lag auf dem Boden. Der Brillenteufel hielt es an den Haaren und schlug auf es ein. Zeit zum Überlegen blieb nicht. Joe ließ, scheinbar stolpernd, dem Peitschenschwinger die Spindeln zwischen die Beine rollen, der beim Zurücktreten strauchelte und der Länge nach hinstürzte. Ein Gelächter, kurz und schnell wie eine Stichflamme, zuckte auf und erlosch wieder. Blitzschnell stieß Joe die Peitsche zur Seite. Ein anderer schob sie mit dem Fuß weiter. Dann war sie verschwunden. Vergebens forderte der Brillenteufel sie zurück. Diesmal hielten alle zusammen. Der Oberaufseher brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, was hier vorgegangen war. Meuterei? Man trotzte ihn. Er keuchte. Sein Blick fiel auf Joe. »Na warte, du Sohn einer Hündin«, schrie er, »aus dir mache ich Kleinholz!« Er packte ihn, hob ihn empor und warf ihn einige Meter weit in den Gang. Zusammengekrümmt blieb Joe liegen. Das sollte nur der Anfang sein. Bell blickte um sich. Sein Gesicht war blaurot vor Wut. »Hey, Black, Black, herkommen!« Die Kinder warteten atemlos. »Aufschreiben! Die ganze Reihe erhält einen Schilling Strafabzug. Meuterei!« Black schrieb zitternd die Namen. »Für den Kling aber«, der Brillenteufel machte eine Pause, »drei Schilling. Haben Sie das? Drei Schilling.« Joe zuckte zusammen. Ihm war, als hätte ihn ein Keulenschlag getroffen. 3 Schilling. Da ertönte die Alarmglocke. Was gibt es denn? Bell fuhr herum. Halbzeit? Unmöglich. Ein Arbeiter kam armeschwingend in höchster Aufregung aus dem Büro. Er flüsterte. Der Oberaufseher fuhr erschrocken zusammen. Verflucht! Jetzt mitten in der Nacht! Sind wohl verrückt geworden! Dann lief er so schnell er konnte aus dem Saal. Die Kinder, noch halb betäubt, hoben lauernd die Köpfe. Selbst Black hielt im Schreiben inne. Bestürzt kam der Brillenteufel zurück, stellte die Maschinen auf Stopp und rief in die plötzlich eintretende Stille: Mal herhören! Als sie aus allen Reihen zusammengeströmt waren, zwang er sich zu einem Ton, der freundlich sein sollte. Folgendes: Irgendwelche Leute besuchen uns, mitten in der Nacht, haha. Wer weiß, zu wem die wollen. Vielleicht zu den Seidenfrauen? Vielleicht zu euch, meine lieben Hühnerchen. Seine Stimme gluckste. Wollen am Ende sehen, wie fleißig ihr für das Vaterland und unsere Königin arbeitet. Aber schon war es mit seiner vorgetäuschten Freundlichkeit vorbei. In seine alte Lautstärke zurückfallend schrie er: Hat wohl jemand von euch gequatscht, hä? Von wegen Nachtarbeit und so, hä? Niemand rührte sich. Lasst euch eins sagen. Sollte einer von euch den Mund auftun zu einer Klage, einer Beschwerde, dann wehe euch. Sollte einer laut husten oder umfallen oder dergleichen Späßchen vorhaben, dann gnade euch Gott. Er entblößte sein gelbfleckiges Gebiss zu einem Grinsen, dass die Kinder erschrocken vor ihm zurückwichen. Seine Worte überschlugen sich. Ihr habt hier nichts zu erdulden. Habt eure Arbeit, euren Lohn. Und heute gerade mal Nachtschicht, versteht ihr? Freiwillig. Wer ein Wort verliert, der ist heute das letzte Mal bei der Weltfirma Cross & Fox gewesen. Er verlässt morgen früh das Haus, für immer, ohne Wochenlohn, mit blau gestreiften Hintern. Verstanden? Die Kinder nickten stumm. Was gab es da schon zu verstehen? Ein Teufel war der Bell. Er würde nicht zögern, seine Drohungen wahrzumachen. Sally wischte sich das Blut vom Gesicht. Dann lief sie zu Joe, der immer noch wie betäubt am Boden lag. Komm, Joe, versuch es, du musst aufstehen. Sie rüttelte ihn. Joe starrte sie an und erhob sich mühsam. Dass ihm der Rücken und Kopf schmerzte, hätte er verwinden können. Nicht das andere. 3 Schilling Strafabzug. Und was wird nun aus dem Bett? Er wankte an seinen Platz.
Delete yourself.